und herzlich willkommen zu Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Rechtsanwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Schon längst überfällig ist eigentlich eine Folge zum Thema Markenrecht, zu dem wir uns ja auch in der Kanzlei sehr spezialisiert haben. Und dazu habe ich mir unsere Spezialistin, Frau Dr. Alexandra Leistner, eingeladen. Hallo Alexandra.
Hallo Johannes,
danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Marken begleiten uns ja in unserem Alltag. Man sieht sie beim Einkaufen, man sieht sie in der Werbung. Aber der rechtliche Hintergrund ist vielen Leuten ja gar nicht so klar. Und dem wollen wir heute so ein bisschen näher auf den Grund gehen. Da könnten wir uns natürlich stundenlang unterhalten. Wir haben uns jetzt gedacht, wir teilen das Thema in zwei Blöcke auf, werden uns heute ganz generell zum Thema unterhalten, was ist denn eigentlich eine Marke? Und in einem zweiten Folgepodcast werden wir uns anschauen, wie man eine Marke auch anmelden und registrieren kann. Jetzt wollen wir mal mit der grundsätzlichen Frage beginnen. Was ist es eigentlich, eine Marke?
Also eine Marke ist rechtlich gesprochen ein Zeichen, das ein Unternehmer im Geschäftsleben verwendet, um seine Produkte oder Dienstleistungen, die er anbietet, unterscheidbar zu machen und einen Herkunftshinweis auf sein Unternehmen zu bieten. Und das sind ganz probate Mittel, um Kunden an sich zu binden, um Qualitätsmerkmale in den Köpfen der Kunden festzumachen und um sie zu Wiederkaufentscheidungen zu bringen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe oder jetzt in ein Sportgeschäft gehe und ich möchte einen Turnschuh kaufen, dann kann ich mit einem Blick erkennen, von welchem Unternehmen ein Sportschuh stammt. Ja? Beispiel Adidas sehe ich auf einen Blick, dass den Wortbestandteil der Adidas-Schuh, der steht neben dem Nike und dem Puma-Schuh. Und ich muss nicht einmal diese Worte lesen, sondern ich kann allein schon auch durch die am Schuh angebrachten Logos, ja, bei Nike der bekannte geschwungene Haken, bei Puma der springende Puma oder bei Adidas die drei parallel verlaufenden Streifen am Schuh erkennen, zu welchem Unternehmen diese Schuhe gehören oder wer der Hersteller ist. Weitere Beispiele sind beim Schokoladeeinkauf zum Beispiel im Supermarkt. Man erkennt auf einen Blick die Milka-Schokolade durch ihren prägnanten Aufdruck Milka, aber auch durch die lila-weiß gehaltene Verpackung. Genauso wie man eine Zotter- oder Lindt-Schokolade allein von ihrer Aufmachung her erkennt.
Das heißt, der Sinn der Marke, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen, ist ja der, dass ich in das Geschäft gehe und mir denke, diese Schokolade hat mir das letzte Mal ganz besonders gut geschmeckt und da bin ich dann auch gern bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen als für die No-Name-Schokolade, die mir nicht so schmeckt. Und daraus generiert sich ja auch irgendwo der Markenwert.
Da hast du vollkommen recht. Also es soll ja ein Wiedererkennungswert sein und für den Kunden auch ein Qualitätskriterium, warum er wieder zu dieser Schokolade zum Beispiel dieses Unternehmers greift. Die Markenwerte profitieren natürlich dann von diesem Wiederkaufserlebnis, sage ich einmal, und von der Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens. Die Markenwerte, die können da sehr hohe Höhen erreichen. Ja. Und nur ein Beispiel, aktuell, also jetzt im Jahr 2021, hat Amazon den höchsten Markenwert, beziehungsweise ist das Unternehmen mit dem höchsten Markenwert gelistet. Und dieser Markenwert, der wird aktuell auf 683,85 Milliarden US-Dollar gelistet. Also das sind natürlich Summen, die bar jegliches Vorstellung. Vermögens sind, ja, gefolgt von Apple und Google. Die Konsumenten, die orientieren sich an den Marken, die Marken schaffen Abgrenzungen zu anderen Unternehmen und sie verfestigen auch Qualitätsmerkmale zu den unter ihnen angebotenen Produkten.
Welche Zeichen können denn als Marke verwendet werden?
Als Marke können grundsätzlich Zeichen aller Art verwendet werden. Am üblichsten sind Wortmarken, wie zum Beispiel Piper, Billa oder Penny sind gängige Wortmarken oder Logos, Wortbildkombinationen auch aus Logos oder überhaupt nur reine Bildbestandteile. Das Manna-Logo ist ein sehr bekanntes solches mit seiner blauen Schrift von Manna und dem rosa gehaltenen Hintergrund. Es gibt aber auch Werbeslogans, die man schützen lassen kann als Marke. Zum Beispiel fällt mir da gerade aktuell ein: Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ganz bekannter Werbeslogan, der auch als Marke geschützt ist, McDonald's Werbeslogan: I'm loving it. Genauso wie Manna mag man eben in Österreich als Marke schützbar ist. Spannende neue Markenformen sind erst in letzter Zeit entwickelt worden. So kann man also neben einer Positionsmarke, da werden zum Beispiel auf einem Kleidungsstück bestimmte Bereiche, Positionen für einen Markenschutz vorgesehen. Also das heißt, roter Punkt auf einem T-Shirt befindet sich immer an derselben Stelle und diese Positionierung gewährleistet den Markenschutz. Neben diesen Formmarken und Positionsmarken gibt es aber auch noch Klangmarken mittlerweile. Die bekanntesten sind wahrscheinlich der Nokia-Klingelton, den jeder irgendwo im Ohr hat. Dieses da 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 da. Oder das Ricola, über die Berge hallende Ricola, sind auch als Klangmarken geschützt. Neu dazugekommen sind auch Hologramm- und Multimedia-Marken. Es sind so Bewegungsmarken, die mit Klang unterspielt sind, die oft für Fernsehwerbungen dann auch Verwendung finden. Ja, also überall da Klangmarken, Multimedia-Marken, Bewegungsmarken spielen dort eine Rolle, wo ich meine Konsumenten über Medien, wie es der Name schon sagt, erreichen kann. Radiowerbung, klassisches Beispiel für Klangmarken.
Du hast ja jetzt gesagt, dass man grundsätzlich solche Zeichen anmelden kann. Da höre ich schon eine Ausnahme raus. Was wären denn solche Ausnahmen, wenn ich ein Zeichen nicht anmelden kann?
Genau, also es gibt mehrere Ausnahmen. Alle aufzulisten würde jetzt die Dauer dieses Podcasts sprengen. Aber ich möchte ein paar wichtige Punkte herausgreifen, die einen Markenschutz dann nicht möglich machen. Zum Beispiel nicht schutzfähig sind Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen oder gegen die öffentliche Ordnung sich richten. Das ist natürlich immer mit dem gesellschaftlichen Bild, also im Konnex zum gesellschaftlichen Bild zu sehen, und manche Begrifflichkeiten, die man vielleicht früher hätte nicht anmelden können, weil man sie moralisch verwerflich empfunden hat, sind mittlerweile anmeldbar. Ja? Jeder kennt diese Trilogie, glaube ich, der Filme Fuck You Goethe. Die waren unglaublich erfolgreich im deutschsprachigen Raum. Und weil diese Filme so erfolgreich waren, dachte man sich dann, na gut, dann kann man mit dieser Bezeichnung Fuck You Goethe auch Merchandising-Artikel auf den Markt bringen und die mit dieser Bezeichnung, mit dieser Marke schützen lassen. Und bei der Markenanmeldung wurde dann tatsächlich diese Begrifflichkeit, diese Verbindung von Fuck You und Goethe als moralisch verwerflich und wieder die guten Sitten erachtet. Die Anmeldungen hat man im Jahr 2015 versucht und erst 5 Jahre später hat dann der Europäische Gerichtshof diese Marke aber doch für anmeldungswürdig erkannt, weil er gesagt hat, diese Filme waren derart erfolgreich über viele Jahre, werden immer noch nachgefragt und es hat nie einen öffentlichen Aufschrei gegeben, was diese Bezeichnung oder dass diese Bezeichnung moralisch verwerflich wäre. Und deshalb ist man dann letztlich zum Markenschutz dieser Bezeichnung gekommen. Kürzlich wollte jemand eine COV-19-Marke schützen lassen, also COV-19, mittlerweile leider gängige Abkürzung für Covid-19, und wollte mit dieser Bezeichnung und einem entsprechend lustigen Logo Bekleidungsstücke schützen lassen. Und da hat sich dann auch das Markenamt gegen eine Registrierung dieser Marke ausgesprochen, weil es davon ausgegangen ist, dass mit Covid-19 oder COV-19 einfach ein tragisches Ereignis von weltweitem Ausmaß bezeichnet wird und diese Bezeichnung nicht dazu dienen soll, alltägliche Konsumgüter und Dienste zu kennzeichnen. Damit würde die Empfindsamkeit der Verbraucher innerhalb der gesamten Europäischen Union verletzt werden, weil diese Krankheit einfach auch sehr viele Todesfälle und Einschränkungen mit sich gebracht hat.
Mhm.
Ja, ein weiterer Punkt, der bei der Markenwahl zu berücksichtigen ist, ist, dass die Marke auch nicht irreführend sein sollte. Der Schutzbereich der Marke ist ja immer ein direkter Connect zwischen einem Zeichen und den darunter geschützten Produkten. Und wenn ich heute eine Marke für Kaffeeersatz oder Kaffeeersatzmittel auf pflanzlicher Basis auf den Markt bringen möchte, dann sollte ich kein Zeichen wählen, auf dem eine Kaffeekapsel abgebildet ist und entsprechende Kaffeebohnen und das auch noch betitelt ist mit der Bezeichnung Feel Good Coffee, weil jeder, der dieses Zeichen sieht, davon ausgeht, dass er ein Kaffeeprodukt erwirbt und nicht ein Kaffeeersatzmittel.
Ja.
Also diese Marke wurde auch wegen Irreführung nicht vom Markenamt als eintragungsfähig erachtet. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ganz, ganz wesentlich sind. Die Marke muss, damit sie eintragungsfähig ist, unterscheidungskräftig sein und sie darf auch nicht beschreibend sein. Also keine Unterscheidungskraft besitzen Marken, die mit keinem Unternehmen in Bezug gebracht werden. Also das heißt, wenn man diese Marke, das Wort, das es Marke dienen soll, keinem Unternehmen zuordnet, sondern sie als gängige Begrifflichkeiten empfindet, als reine Informationen, Werbesprüche, Lobende, dann sind es keine Begriffe, die eine Unterscheidungskraft ermöglichen. Zum Beispiel ein Werbeslogan, der mit rostfrei wirbt und rostfrei als Marke gekennzeichnet wissen will, wird versagen, weil alles Mögliche kann rostfrei sein. Also ich kann diese Begrifflichkeit keinem Unternehmen zuordnen, genauso wie das geflügelte Wort Future is Now. Ja, jeder redet von der Zukunft und oft wird diese Begrifflichkeit auch im Zusammenhang mit Klimaschutz verwendet. Also das ist auch nichts, das es mir ermöglicht, als Verbraucher im Geschäftsleben ein Unternehmen zu, sag mal,
kennzeichnen.
Genau.
Ich glaube, da geht es ja auch darum, dass ich mit der Marke ja gewisse Monopolstellung erhalte. Und wenn ich jetzt der wäre mit der Marke rostfrei, dann könnte ich ja zu jedem anderen hingehen und sagen, du darfst nicht auf dein Produkt rostfrei schreiben, weil das meiner Marke entspricht.
Genau, also es ist auch, soll auch da kein exklusives Recht zuerkannt werden, weil es ja auch andere Unternehmer gibt, die unter Umständen auf diese Begrifflichkeiten zur Beschreibung auch ihrer Produkte zurückgreifen müssen. Ja? Mhm. Auch die Bezeichnung Medi. Medi ist ein klarer Hinweis auf Medizin und medizinische Produkte, medizinische Artikel und ist auch nicht geeignet, da eine Monopolstellung für einen Unternehmer zu schaffen. Ins gleiche Horn schlägt die Rechtsprechung, wenn man sagt, oder wenn man versucht, Begrifflichkeiten wie Eco, Green, Multi oder Mini schützen zu lassen. Das sind einfach gängige Bezeichnungen für eben ökologisch oder für grüne Energie, grüne klimaneutrale Produkte und Herstellungsweisen. Einfachste geometrische Figuren haben auch nicht die Möglichkeit, eine Markenbotschaft zu vermitteln. Ja, also ein einfacher Kreis, ein Quadrat oder ein Dreieck reicht nicht aus, um einen Markenschutz für ein Unternehmen zu kreieren. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass das Kennzeichen, das man anmelden möchte, eben nicht beschreibend ist. Und beschreibend kann sehr, sehr viel sein. Man muss sich vor Augen halten, dass die Marke dazu dienen soll, um es jetzt noch einmal rechtlich richtig zu sagen, Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von den Produkten und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Das heißt, die Marke steht immer in direktem Konnex zu Produkten, die ich auch in meiner Markenregistrierung aufgelistet habe. Ja, also es reicht für die Marke nicht aus, nur ein Kennzeichen auszuwählen, sondern ich muss für eine Markenregistrierung auch ganz klar die Produkte anführen, und zwar nicht nur irgendwie, sondern im Detail anführen, für die ein Kennzeichenschutz erlangt werden soll. Warum führe ich das so im Detail aus? Deshalb, weil beschreibend eine Marke immer dann ist, wenn sie auch nur irgendeine Art, eine Beschaffenheit, eine Menge, eine geografische Herkunft oder eine Bestimmung der Ware und Dienstleistung, die ich geschützt haben will, beschreibt. Ja, also ich kann zum Beispiel nicht das Kennzeichen Cyber Safety nehmen für Computerdienstleistungen, die der Sicherheit von Computern dienen sollen. Mhm. Ja, also es geht nicht, weil ich dann alleine aus der Begrifflichkeit herausfinden kann, dass meine Waren, die ich geschützt haben will, was mit Sicherheit zu tun haben. Genauso wenig kann ich Biomild anmelden für ein Joghurt, das besonders mild und biologisch ist, ja? Weil einfach diese Marke dann Eigenschaften des Produktes, das ich geschützt haben will, beschreibt. Genauso TeleAid für medizinische Hilfsleistungen oder auch Rettungsdienste, die im medialen Wege, sage ich mal, erteilt werden. Also immer dann, wenn meine Marke und mein Kennzeichen, das ich ausgesucht habe, auch nur in irgendeiner Form meine Produkte beschreibt, ist es nicht schutzfähig. Mhm. Grundsätzlich, weil zu jedem Grundsatz gibt es dann wieder eine Ausnahme, aber grundsätzlich ist das so. Deshalb kann man eigentlich jedem Unternehmer, der ein Kennzeichen anmelden möchte, immer nur den guten Ratschlag geben. Schau nicht darauf, wie du deine Produkte in deinem Kennzeichen bestmöglich beschreiben kannst, sondern schau darauf, dass deine Marke eigentlich gerade das Gegenteil tut, nämlich keine Beschreibung der Produkte bietet, die du anbieten möchtest. Also, dann kreiert man einen starken Markenschutz.
Also möglichst fantasievoll vielleicht auch in der Gestaltung.
Man soll es möglichst fantasievoll machen, aber eben schauen, dass man was wählt, das eben gerade nichts mit seinen Produkten zu tun hat. Weil das ist das, was uns in der Praxis oft passiert, dass die Unternehmer kommen, ein Zeichen anmelden wollen und hauptsächlich danach trachten, dass man in ihrem Zeichen ja schon einen Hinweis auf ihr Tätigkeitsfeld findet. Und das ist aber dann genau die falsche Herangehensweise.
Das ist ja dann auch der perfekte Übergang für unseren Folgepodcast, wo wir uns dann ansehen werden, wie man denn eine Marke auch tatsächlich anmelden und registrieren kann. Da freue ich mich, dich dann wieder zu begrüßen, wenn wir das näher besprechen werden. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warwick.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.